Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ja, wie schön, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Und willkommen in Fischhausen. Was? Sie kennen Fischhausen nicht? Nein, ich meine natürlich nicht das Fischhausen am Schliersee oder gar bei Lüneburg. Ich meine das Fischhausen, in dem Kuschelflosse, Sebi das Seebrillchen, Emmy die Schwimmerdbeere und Herr Kofferfisch zu Hause sind. Eine, die Fischhausen besonders gut kennt, ist die Wahlmünchnerin Nina Müller, die heute bei uns in Michaelsbund zu Gast ist. Ich freue mich, dass ich eine so tolle Unterwasserexpertin zu Gast habe. Blub, blub, fein, dass du da bist.
Ja, und ich freue mich auch, dass ich jetzt hier in die Ohren der Podcast-Hörerinnen und Hörer flutschen darf, um sie ein bisschen hinter die Kulissen des fluffigen Fellfischs und seiner blubberbunten Welt mitzunehmen. Naja, und so ein paar geheime oder eigentlich unheimlich geheime Geheimnisse über meine Geschichten und Bücher und Bilder werde ich natürlich auch verraten. Also in diesem Sinne, Hallöchen Popöchen, vielen Dank für die Einladung und ich bin ganz gespannt, was uns erwartet.
Ja, also als ich Kuschelflosse entdeckte, da musste ich sofort an meine Kindheit denken und natürlich an die Meerjungfrau von Andersen und den sympathischen Clownfisch Nemo. Und es kam mir auch tatsächlich nur Ottfried Preußler in Sinn, der kleine Wassermann. Was war denn dein schönstes Unterwassererlebnis?
Also wenn du jetzt mein schönstes Unterwassererlebnis in meinem echten Leben meinst, dann glaube ich, dann war es sicherlich der erste Wasserpurzelbaum, den ich versucht habe, in meiner eigenen Badewanne der Kindheit zu machen. Danach war, glaube ich, mehr Wasser im Bad als in der Wanne. Aber wenn du nach meiner schönsten Erinnerung in der Welt der Unterwassergeschichten fragst, dann zaubert mir die Dori, diese kleine, schrullige, süße Fischperson, aus Findet Nemo wirklich immer ein Lächeln aufs Gesicht. Also ich glaube, ich habe eh ein großes Herz für leicht schrullige Figuren.
Ein großes Herz für Dori, ja, die immer auf der Suche über ein Neues entdeckt hat.
Genau.
Ja, 2025 feiert dein Fischhausen eigentlich schon 10-jähriges Jubiläum. Ich meine, ich habe gelesen, dass es 2015 zum ersten Mal publiziert
wurde. Jetzt sogar 2014.
Also schon ist früher. Genau. Ja, und jetzt gibt es eine Neuauflage beim Magellan Verlag. Es waren, glaube ich, 8 Einzelbände. Mhm. Dann gibt es dazu Freundebücher, habe ich gesehen, Vorlesebücher, die zum Teil jetzt auch neu aufgelegt werden. Und Hörbücher. Und das Hörbuch ist ganz besonders, oder?
Ja, oh, die Hörbücher liebe ich, weil die eingesprochen wurden vom Komiker Ralf Schmitz. Und der hat so das, was ich in den Büchern mit meinen Bildern, glaube ich, zur Geschichte dazu zauber, mit seinen Stimmen einfach nochmal in diese Hörbücher gezaubert. Und das ist unglaublich schön. Das ist eigentlich fast schon wie so ein Hörspiel, also ein Ein-Mann-Hörspiel, auch ein bisschen mit Musik und Geräuschen. Und das ist, ja, oft so, dass sogar Erwachsene kommen bei so Signierstunden und dann sagen, ich habe gar keine Kinder, ich höre selber. Und das ist natürlich total schön. Also da bin ich ganz glücklich.
Das macht mir jetzt richtig Lust, an so einem heißen Tag nochmal in die Kuschelflosse Abenteuer reinzuhören mit Ralf Schmitz. Wann und wo bist du denn deinem Fischhausen und der Kuschelflosse als erstes begegnet?
Ja, also ich glaube, es ist fast so, dass Kuschelflosse sogar mir eher begegnet ist, als ich ihm. Und zwar kam der eines Tages so aus meinen Buntstiften geflutscht in mein Skizzenbuch und ist dann auch nicht mehr weggegangen. Und das war während meines Auslandsstudiums in Australien. Da war ich natürlich jeden Tag im Ozean planschen, klar. Und da habe ich dann auch das erste Mal barfuß am Strand gezeichnet mit so ein paar Sandkörnern im Skizzenbuch. Und da habe ich angefangen, damals wirklich einzigartige Fische zu zeichnen und zu erfinden, die es so in der Form einfach noch nie gab oder die ich vorher noch nie irgendwo gesehen hatte. Und da ist das erste Mal Kuschelflosse eigentlich aus meinen Stiften geschlüpft.
Das hört sich sehr wohlig an. Jedenfalls hat man das Gefühl, man spürt so ein bisschen den Strand noch mit. Ja, du hast ja in Sydney studiert, wenn wir gerade von Australien sprachen. Illustration und Design, also Wiesbaden, Sydney, das ist ja eine schöne Kombination. Ja,
absolut.
Und du zeichnest nicht nur, sondern du schreibst auch, also du hast so eine Doppelrolle und warst auch in der Werbebranche lang tätig. Und auch bei deinen Kinderbüchern ist immer diese Doppelfunktion spürbar. ich könnte mir manchmal vorstellen, dass es da auch so Zwiegespräche gibt zwischen Illustratorin Nina Müller und Autorin Nina Müller. Und wie funktioniert das bei der Entstehung einer Geschichte bei dir?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also diese beiden Rollen in mir, so das, die Autorin und die Illustratorin, die verstehen sich zum Glück ganz gut. Also das heißt, es ist weniger ein Zwiegespräch, was die führen, sondern das ist eher so ein sich ergänzen und ein sich ja schon auch abwägen und abstimmen, glaube ich, und gemeinsam den Takt angeben so. Und bei Kuschelflosse war es eben so, dass die Figuren vorher ja da waren. Also ich habe Kuschelflosse erfunden und dachte dann, naja, alleine ist es ein bisschen langweilig. Also habe ich immer ein paar Freunde dazu erfunden und hatte damals tatsächlich zuerst die Figuren komplett ausgearbeitet und fertig. Und die haben eigentlich ohne eine Geschichte und ohne eine Welt existiert. Also ich hatte damals so einen kleinen Kalender illustriert mit lustigen Fischen, wie zum Beispiel dem Eiszapfenaal im Januar und Kuschelflosse natürlich im Herbst und der Seezimtstern an Weihnachten. Und die hat der Magellan Verlag damals in die Finger bekommen und hatte mich kontaktiert. Und erst dann habe ich die Geschichten drumherum entwickelt. Und dann ist es aber so, also meistens eben bei der Grundidee oder die erste Idee, da zeichne ich schon und arbeite die Hauptfiguren komplett aus für mich, dass ich sie habe. Und dann schreibe ich aber erst die komplette Geschichte. Und erst wenn die ganz fertig ist und der Text auch durchs Lektorat durch ist und wirklich final ist, dann machen wir sogar schon den Rohsatz und in diesen Rohsatz hinein arbeite ich dann die Skizzen und die Motive, weil da kommt dann noch so meine dritte Rolle, dass ich auch noch eben Design studiert habe und dass es mir ganz wichtig ist, dass das Text und Bild sowohl natürlich inhaltlich und dramaturgisch, aber eben auch optisch optimal zusammenpassen. Und deswegen skizziere ich eigentlich die Motiventwürfe schon in den Rohsatz rein, damit man gucken kann, wo ist jetzt genau, fließt der Text drumherum. Also das sind so Dinge, das ist für mich wie so ein kleines Gesamtkunstwerk.
Absolut richtige Einstellung. Ich denke, das sollte man auch Kinder von Anfang an mitgeben, dass es da so eine mehr als ein Autor, ein Illustrator und vielleicht ein Lektor, Verlag gibt, sondern dass die Gesamtkomposition wichtiges und stimmiges Bild gibt über die Grafik. Ich habe auch gehört, dass es nicht nur in deinen Geschichten Tiere gibt, sondern auch in deinem Atelier, die dir über die Schulter schauen.
Oh ja, und sie gucken mir sogar nicht nur über die Schulter. Nee, also die arbeiten schon richtig fleißig mit. Also zum einen ist da der Fluffy, mein gemütlich fluffiger Langhaarkater. Und der ist zum Beispiel spezialisiert auf mitten auf dem Zeichenpapier schlafen. Und zwar genau da, wo die nächste Zeichnung hin muss. Das kann der wirklich super. Und natürlich macht er das schnurrend, ist ja klar. Und dann habe ich noch eine kleine Millie. Das ist eine sehr kuschelige, aber auch ganz schön freche Katze. Und die ist spezialisiert auf Papierstaus beim doppelseitigen Ausdrucken. Und zwar, wenn das Papier wieder eingezogen wird, um die Rückseite zu drucken. Also sie kann die besten Papierstaus, die man sich vorstellen kann. Und ganz ehrlich, also ohne die zwei würde ich jetzt, glaube ich, hier heute gar nicht sitzen, weil ohne die würde es gar nicht gehen zu Hause und die Bücher würden wahrscheinlich nie fertig.
Das hört sich schon fast nach einem Ateliermärchen an, wo die tierischen Helfer unterwegs sind. Ja. Ah, du kannst jedenfalls gut Stories erzählen. Ich habe auch gehört, dass es da in Fischhausen ganz viele Mitbewohner und Bewohner gibt. 240.877 Seeigel, 22.005 Fische und 2.609 Muscheln. Führst du da ein Buch über deine Bewohner?
Leider nein. Also mich hat auch mein Kind in der Lesung gefragt, wie viele Seeigel ich in meinem Leben schon gezeichnet habe. Und das war eine der ganz wenigen Fragen, die ich tatsächlich nicht beantworten konnte. Vielleicht sollte ich Buch führen anfangen. Ich glaube, ich mache das. Wenn wir fertig sind mit dem Podcast, fange ich an, Buch zu führen.
Es wäre eine beeindruckende Statistik. Ja. Aber da gibt es dann auch noch den Grimmskramsladen, die Wasserbaumschule Zuckerbaum, Fischolinus Streusel-Eissalon, was man sonst so alles braucht. Und da gibt's auch verbotene Stöpsel. Warum darf man die nicht anfassen?
Also diese Frage würde ich am liebsten dem Herrn Kofferfisch beantworten lassen, weil der wiederum ist neben Krimskram sammeln unter anderem eben spezialisiert auf verbotene Stöpsel rausziehen. Also natürlich nur aus Versehen, ist ja klar. Also zum Beispiel, weil sich seine Zimmerpflanze da drin verheddert und ich weiß nicht, der Herr Kofferfisch ist jetzt beim Herausfummeln von so Kleinigkeiten nicht gerade berühmt für seine Flossenfeinmotorik. Und ich kann nur sagen, in dem Fall war es so, dass der Herr Kofferfisch aus Versehen den verbotenen Stöpsel gezogen hat und die vier Freunde sofort eingesogen wurden in einen rasanten Strudel mit Wirbeln und Wasserpurzelbäumen aller Art. Und sie kamen völlig verwuschelt, also jetzt im Falle von Kuschelflosse, zum Glück mit einer weichen Landung im Grinsegrastal raus. Also der Vorteil war, dass die Grinsegräser eben sehr weich sind und auch sehr freundlich sind. Das Problem war, dass das Grinsegrastal wirklich ganz woanders ist als dieser verbotene Stöpsel, den der Herr Kofferfisch rausgezogen hat. Und dass es natürlich durch so einen starken Sog kein Zurück gibt, ist ja klar. Mhm. Und das Problemchen, was jetzt auftritt, ist, dass die Grinsegräser eben super nett sind, aber leider sprechen die alles rückwärts. Und diese Wegbeschreibung, die war dann ein bisschen speziell und eine Herausforderung für sowohl die Fische als auch, glaube ich, für meine Leser und Zuhörerchen. Aber meistens ist es ja so, dass es bei Kuschelflosse schon recht gut ausgeht. Also es gibt ganz verschiedene verbotene Stöpsel, die ganz verschiedene Wirkungen haben, aber eins haben sie gemeinsam, sie haben alle eine fatale Folge.
Das hört sich spannend an, aber auch gefährlich. Man hat so das Gefühl, man ist in so einer guten Landung oder man hat ein Spanntuch in der Nähe bei deinen Büchern. Jetzt liegt es nahe, dass man sich eigentlich unter Fischen und Meeresbewohner schwimmend weiter bewegt. Mhm. Aber was tut ein Fisch, wenn es mal schneller gehen muss?
Ja, da gibt es natürlich in Fischhausen auch einen öffentlichen Nah- und Fernverkehr, klar. Und zwar gibt es zum Beispiel U-Blubberbahnen, es gibt auch U-Busse und Nachtblubberzüge, also um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Und wenn es so richtig schnell gehen muss, dann gibt es eine Überwasserrakete. Und zwar ist das die Aquollo 14. Die hält an geheimen Haltestellen, die sind natürlich unter Wasser. Mhm. Und wenn man dann mal eingestiegen ist, dann verschließt die ihre Türen wasserdicht und saust aus dem Wasser raus durch die Luft. Also Fensterplätze sind sehr begehrt, klar. Und kann sich dadurch natürlich wahnsinnig schnell fortbewegen. Und landen tut sie dann schon wieder im Wasser. Klar, weil die Fische brauchen ja das Wasser, damit es ihnen gut geht. Und genau, dann gehen die Türen wieder auf und man ist plötzlich an einem ganz anderen, fantasievollen Ort.
Das hört sich ja auch gut an, mal Aquollo zu besteigen, solange man wieder zurückkommt als Fisch. Ja, ja, ich habe immer so gedacht, bei Kuschelflosse und Flauschi und ihrem gemeinsamen Kuschelprogramm an Janus Traumstunde musste ich mir so ein bisschen denken. Und wir haben ja gehört, da gibt es ganz tolle Freunde, die da noch sind. Also Sebi und Herr Kofferfisch, von dem haben wir auch schon einiges jetzt gehört. Und man lernt relativ schnell in deinen Büchern, dass nur gemeinsam mit Freunden die Zeit gut sein kann und dass man da auch stark ist, wenn man zusammenhält. Denn all deine Freunde haben besondere Fähigkeiten.
Absolut. Also zuerst mal finde ich es natürlich, es ehrt mich sehr, dass du die Assoziation auch zu Janus schlägst. Da werde ich fast ein bisschen rot. Aber das ist natürlich super schön, habe ich auch als Kind unheimlich gerne gelesen. Mein Lieblingsbuch von Janus war Schnuddel baut ein Wolkenhaus. Ich glaube, ich so oft gelesen, dass die Papierecken schon abgerundet waren von Buntblättern. Aber zu den Charakteren jetzt in den Kuschelflosse-Büchern, das ist tatsächlich so, wie auch eigentlich im echten Leben, dass eben jeder von denen ein bisschen was anderes gut kann. Dafür aber halt auch irgendwas natürlich nicht so gut kann. Und jeder hat so seine Eigenheiten und seine, ich nenne es mal Schrulligkeiten auch, die aber dann von den anderen mehr oder weniger geduldig toleriert werden. Und da ist es zum Beispiel eben so, dass der Herr Kofferfisch, wie wir gerade schon ein bisschen angedeutet gehört haben, der liebt halt Krimskrams über alles. Und der hat ja den großen Vorteil, dass er alles in sich reinstopfen kann. Also er kann sich ja aufklappen, eben wie ein Koffer. Und hat ist auch ein bisschen magisch. Also er hat in sich drin mehr Platz, als man von außen jetzt vermuten würde. Und deswegen hat er die unglaublichsten Sachen dabei. Also unter anderem seine Badewanne und Bratpfannen und Käsebrote natürlich und Kuscheltiere und Zimmerpflanzen und so weiter. Und wenn der sich dann natürlich so vollstopft, dann ist es unterwegs, wenn man so spannende Abenteuer erlebt, manchmal ein bisschen anstrengend, noch nicht, sage ich mal, naja, wendig zu schwimmen. Und der rumpelt dann halt schon ab und zu mal irgendwo dagegen und dann klappt er auf und dann fällt das auch manchmal so alles aus ihm raus. Und wenn man es jetzt gerade ein bisschen eilig hat, weil man zum Beispiel dringend zur Aquollo 14 Haltestelle muss, weil die noch 100 Flossenschläge entfernt ist, dann ist das halt ein bisschen hinderlich. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel in einen Seeigelstau kommt, dann ist es super praktisch, wenn der Herr Kofferfisch einen Grillhandschuh dabei hat, weil den kann man sich dann als Nasenschutz aufsetzen und ohne Probleme durch diesen stacheligen Stau schwimmen. Also es ist so, dass eben diese Freunde sich immer tolerieren gegenseitig, dass sie sich gegenseitig helfen. Und der Sebi zum Beispiel, ach, wenn der hier wäre, der würde sich so freuen, weil der liebt ja Bücher über alles. Der hat auch natürlich einen Büchereiausweis und viele eigene Bücher. Und der zum Beispiel ist sehr belesen. Also der kennt sich auch an Orten aus, an denen er noch nie war. Und oft ist er dann derjenige, der den schnellsten Blitzplan aus seinem Kopf rauskriegt, was man jetzt machen kann, wenn man in einer verzwickten Situation eben auch steckt. Die Emmy ist eher so diejenige, die sich gerne um alle kümmert. Also sie kann selber unheimlich gut backen und nascht auch gerne selbst und ist aber ein wahnsinnig mutiges Fischmädchen. Und sie ist eindeutig die allerbeste Schwimmerin aus diesem Freundeskreis. Also die hat das doppelte goldene Seepferdchen, weil sie die besten Wasserspiralen schwimmen kann. Und die ist zum Beispiel auch ganz gut, wenn es mal um, es gibt ja nicht nur den öffentlichen Nahverkehr, sondern es gibt ja auch so Fahrzeuge, also zum Beispiel die Nachbarin vom Herrn Kofferfisch, die Frau Qualli, die hat ein neues E-Blubber-Mofa in einem meiner Bücher und hat die Idee, oder sie muss den Freunden ganz schnell aus der Patsche helfen und nimmt sie mit auf diesem E-Blubber-Mofa, und zwar dummerweise, bevor sie die Betriebsanleitung gelesen hat. Und das wird ganz schön turbulent und rasant. Und da ist es dann super gut, dass die Emmy sich mit Kurven auskennt. Und sie ist eben auch diejenige, die solche Fahrzeuge am besten bedienen kann. Ja. Und so hat eben jeder dieser Freunde seine eigenen Vorteile. Und sie haben relativ schnell gemerkt, dass wenn man im Leben einfach zusammenhält und respektvoll miteinander umgeht und sich gegenseitig auch immer wieder Mut macht und manchmal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern vielleicht feststellt, dass andere Dinge anders handhaben, als man selber tut, dann, glaube ich, kommt man einfach am besten und mit am meisten Spaß vorwärts, ja, durch all diese Herausforderungen.
Ich finde deine Figuren unglaublich anregend, deswegen habe ich jetzt auch so eine Idee.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, wir hatten doch gehört, dass Sebi einen Büchereiausweis hat. Gibt es denn eine Bücherei, die ja eine Kuschelflosse-Bücherei sein könnte? Was ich ganz witzig finde, so eine Unterwasser-Rallye mit einer Bücherei zusammen zu veranstalten.
Oh ja, das klingt total toll. Also das wäre natürlich super schön. Es gibt noch, ich persönlich kenne jetzt im echten Leben noch keine Unterwasserbücherei. In einer meiner Geschichten gibt es eine geheime Piratenbücherei in einem versunkenen Piratenschiff. Aber das klingt nach einer super schönen Idee. Also das kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
Also wir können heute aus dem Unterwasserradio senden, wer Lust auf eine Unterwasserbücherei hat mit Sebi. Der kann sich ja gerne bei michael@michaelsbund.de melden. Wir würden uns freuen.
Ich mich auch.
Ja, ich finde das eine schöne Idee.
Aus dem
Unterwasserradio erfahren wir ja auch das, und vor allem die Freunde erfahren, dass es ein Zauberriff gibt. Welcher Zauber liegt denn auf dem Riff?
Also zum einen ist es so, dass das Wasser in diesem Zauberriff wunderschön bunt schillert und dass es sich auch extrem weich und warm an den Flossen anfühlt. Außerdem strömt ganz leise, schöne Musik durch das Wasser. Also es ist einfach ein Wohlfühlriff, sage ich mal. Aber das, was wirklich am tollsten an dem gesamten Riff ist, ist, dass dort angeblich eine uralte Zauberschildkröte wohnen soll, die Wünsche erfüllen kann, und zwar angeblich alle Wünsche. Also, und das ist natürlich die große Frage, ob Kuschelflosse und seine Freunde diese Schildkröte treffen, also ob es die wirklich gibt, und wenn es die wirklich gibt, ob sie denn dann tatsächlich alle Wünsche erfüllen kann, also auch richtig große.
Ich bin ein bekennender Schildkröten-Fan.
Oh.
Hatte selber 7 Schildkröten.
Wirklich?
Landschildkröten allerdings.
Oh, das ist spannend.
Und denen ging es sehr gut und die wurden alle auch sehr, sehr alt. Und ja, ich liebe diese Tiere. Und freilich kann ich mir auch vorstellen, dass in so einer Unterwasserwelt gibt es ab und zu Flaschenpost. Also man hört ja immer davon, dass Flaschenpost auf den Weg gebracht wird, und sicherlich kommt da auch in Fischhausen eine vorbei. Und in einem deiner Bücher meinte ich zu lesen, dass es eine Blubbermeisterschaft gibt. Was wird da geblubbert?
Ja, also, wie soll ich das jetzt sagen? Also der Riesenpupsfisch aus Sandbuchtchen zum Beispiel, der auch bei dieser Meisterschaft teilnimmt, der gurgelt meistens gerne Muttis Wassererbsensuppe. Aber diese Details, wie der jetzt blubbert, das erspare ich dir und unseren Hörern
Gerüche hier verbreiten.
Nein, das wollen wir jetzt nicht. Kuschelflosse und seine Freunde, die wollen da auch teilnehmen an dieser Blubbermeisterschaft. Und die haben die Idee, sie könnten ja eine vollautomatische Mango-Blubbermaschine bauen, die also große, gelbe, leckere Mangoblubbers rausblubbert. Und die man, also die nicht nur schön aussehen, sondern die man natürlich auch naschen kann. Klar, die Emmy ist ja auch dabei, die kleine Naschmaus. Und genau, die machen sich eben auf den Weg, um diese Teile zu besorgen und einen Professor zu treffen, der sich mit dem Maschinenbau auskennt. Und ja, sind da wirklich ganz, ganz engagiert dabei. Die Emmy kauft sich sogar in der Wasserbaumschule einen ganz besonderen Mangobaum, nämlich ein Schleckermäulchen-Mangobaum. Der, das kann ich glaube ich hier heute verraten, der hat zwei Besonderheiten. Das eine ist, seine Früchte sind wahnsinnig süß und schmecken extrem lecker. Deswegen wollen sie den ja auch gerne nutzen, um eben diese Mangoblubber so toll zu machen, dass sie hoffentlich die Meisterschaft gewinnen. Aber das sieht dieser Baum halt auch so, dass die Früchte sehr lecker sind und deswegen pflückt er die, sobald die reif sind, selbst und staubt sie sich in den Mund und nascht sie. Aber er hat zum Glück wahnsinnig viele Früchte und deswegen stehen die Chancen ganz gut, dass er den Fischen noch was übrig lässt, damit sie die Mangos auch für diese Blubbermaschine benutzen können. Allerdings ist die Konkurrenz schon ganz schön groß. Also es nimmt zum Beispiel auch noch teil die bekloppte Blubbermuschel. Die kann ganz tolle Blubber in ganz schönen Formen blubbern. Oder wer auch noch teilnimmt, ist das berühmte Seeblubberballett aus Neuschwanland. Mhm. Also es wird eine ganz schöne, spannende Meisterschaft und es ist noch nicht so klar, ob diese wahnsinnig leckeren Mangoblubber wirklich gewinnen können.
Hm. Ja, würde ich mich anmelden, ich würde Brause gurgeln. Aber ich frage mich immer, ich konnte jetzt die ersten zwei Bände lesen, werden denn die anderen auch nochmal neu aufgelegt?
Also soweit der Herr Kofferfisch das mit dem Magellanwal inoffiziell besprochen hat, schon. Mm-hmm. Also ich glaube, ja.
Der Unterhändler leistet gute Arbeit. Und was erwartet uns denn da? Kann man da schon was erfahren vom Herrn Kofferfisch?
Ja, der Herr Kofferfisch, der ist immer ganz glücklich, wenn er Geheimnisse verraten kann. Also genau, deswegen kann ich jetzt hier auch verraten. In dem nächsten Band, der dann erscheinen wird, da geht es um einen kleinen hungrigen Schlürfhofanten, der eines Tages vor Kuschelflosses Haustür auftaucht. Und es gibt ein bisschen das Problem, dass er wahnsinnig hungrig ist. Also er hat seinen kleinen Rüssel, er sieht ganz süß aus, hat große Cola-Augen. Und so das Erste, was Kuschelflosse von ihm auch so sieht, ist, dass er eben mit einem Haps seinen Briefkasten einschlurpt. Und jetzt ist es so, Kuschelflosse ist ja immer ein sehr friedfertiges Kerlchen und er möchte das dann gerne irgendwie klären, dass er den Briefkasten noch vielleicht noch braucht für seine nächste Flaschenpost. Aber dieser kleine Schlürfhofant, der spricht leider nur Schlürfhofantisch. Und Kuschelflosse und seine Freunde, also selbst Sebi, können die Sprache weder verstehen noch sprechen. Und deswegen wird das ein relativ spannendes Abenteuer. Der Sebi kriegt aus einem seiner Bücher raus, dass es wohl ein Schlürfhofantenkind ist, ein sehr kleines Kind, weil nämlich erwachsene Schlürfhofanten riesengroß sind. Also ist ja auch klar, ich meine, die essen ja die ganze Zeit, also müssen die auch riesengroß werden. Und deswegen machen sich Kuschelflossen und seine Freunde daran, diesen kleinen Schlürfhofanten nach Hause zu bringen. Und es wird natürlich ein ziemlich lustiges Abenteuer, weil sie sich zumindest verbal gegenseitig erstmal nicht so gut verstehen und weil der auch ganz andere Regeln kennt als Kuschelflosse und seine Freunde. Und ja, es wird ein sehr buntes und auch liebevolles Abenteuer, in dem man, glaube ich, ganz nebenbei, und das ist mir in meinen Geschichten auch mal ganz wichtig, wirklich wertvolle Werte mitbekommt, die Fische leben, also ohne erhobene Zeigefinger. Im Vordergrund steht wirklich immer der Spaß an der Geschichte und der Zauber an dem Buch. Aber man erlebt eben, wie die vier Freunde es schaffen, mit diesem vom Herrn Kofferfisch anfänglich als völlig Gaga betitelten, der ja nicht mal sprechen kann, Tier bis zum besten Freund wird und wie sie den ganz liebevoll wahrscheinlich nach Hause bringen.
Ich habe also das Gefühl, dass deine Figuren ganz gerne essen. Also Emmy nascht unglaublich gern. Kofferfisch sagt auch nicht nein, weil sie Igel das manchmal gar nicht ganz gut tut. Und jetzt kommt dann noch so ein kleiner Schlürfhofant dazu. Und der Mangobaum hat ja auch ganz gern seine Mangos selber gegessen. Vielleicht solltest du ein Rezeptbuch noch dazugeben.
Ja, oh, das wäre nicht, ja, das wäre eine gute Idee auch. Das ist echt, wir sollten uns öfter zum Podcast treffen.
Vielleicht haben ja auch die Zuhörerinnen eine Idee, die Zuhörer, was man denn so unter Wasser kochen könnte. Mhm. Mhm. Schön finde ich auch, dass es zu diesen Einzelgeschichten immer auch Vorlesebücher gibt, wo man so gemeinsam schmökern kann. Und ich habe gehört, du hast ja in unserem Projekt Neustadt Literatur sehr viele Lesungen gemacht, dass deine regelrecht ja unter die Haut gehen, Kinder mit Haut und Haare in die Geschichte ziehen. Wie geht denn das? Bist du ein zweiter Stöpsel?
Oh, ich hoffe nicht, dass ich ein gefährlicher Stöpsel bin. Ja, ich glaube, was mir wahnsinnig wichtig ist an meinen Lesungen, ist, dass ich dort wirklich jedes Kind abhole. Und zwar egal, ob... oft sind Kinder ja zu Recht erstmal ein bisschen schüchtern. Da steht eine Frau, die haben die noch nie gesehen und will ihnen was vorlesen. Und mir ist wichtig, dass ich das Eis eigentlich breche. Das heißt, ich binde die Kinder von Anfang an ein. Ich bringe selber viele Fragen mit. Ich frage zum Beispiel gerne, habt ihr schon mal einen Fisch angefasst? Wie hat der sich angefühlt? Also ich möchte relativ schnell eine Wohlfühlatmosphäre für jedes Kind schaffen. Auch wenn das Kind vielleicht bisher, es gibt ja leider auch immer wieder Kinder, die zu Hause gar nicht so viel Berührung haben und die nicht viel vorgelesen bekommen. Und das finde ich eigentlich besonders schön an den Lesungen, dass man auch solche Kinder eben erreicht und für die Bücher begeistern kann. Und dann ist es so, dass ich, also abgesehen davon, dass ich mit den Kindern wahnsinnig viel interagiere und sie auch in die Geschichte mit einbeziehe und sage, oh, wenn du jetzt der Herr Kofferfisch wärst, was würdest du denn machen? Abgesehen davon ist es so, dass ich auch immer gerne live zeichne. Also meistens auf einem Flipchart, großes Blatt Papier mit einem dicken Buntstift. Das ist was, was die Kinder begeistert. Also da kommt auch mal die Frage, was ist denn das für ein Stift? Und dann kann ich sagen, das ist eigentlich so ein Stift, den du auch in deinem Federmäppchen hast. Das heißt, ich habe ein bisschen, glaube ich, den Vorteil, dass ich die Lesungen sehr kurzweilig und abwechslungsreich gestalten kann. Dann lese ich ein Stück, dabei ist es mir ganz wichtig, da hat jeder Fisch seine eigene Stimme. Also auch ein sehr lebendiges Lesen. Und dann gibt es auch immer wieder so akustische Überraschungen. Also zum Beispiel meldet sich plötzlich Kuschelflosses Unterwasserradio mit einer Audioaufnahme, die ich vorher gemacht habe. Und so ist es, gelingt es mir eigentlich, weil die Kinder, für die ich lese, sind ja überwiegend im Grundschulalter, erste, zweite Klasse jetzt in dem Fall bei Kuschelflosse, bei diesen Büchern. Und natürlich haben die ja eher eine kleinere Aufmerksamkeitsspanne, was ja ganz normal ist, dass ein Kind im Grundschulalter nicht 60 Minuten sitzt und zuhört, ohne sich zu bewegen und ohne ein bisschen zu zappeln und so. Und dadurch, dass das aber sehr abwechslungsreich ist, dass ich sie einbinde, dass es kurzweilig ist, dann gibt's, ich beame immer die Bilder an die Wand, zu den Texten auch, die ich lese. Und die sind ja sehr detailreich illustriert. Das heißt, manchmal suche ich auch mit den Kindern in dem Bild irgendeinen verlorenen Seeigel oder sage, boah, was fällt euch denn auf? Schaut mal, Kuschelflosse erschrickt gerade. Was entdeckt er denn? Und dadurch gelingt es mir meistens ganz gut, diese Kinder für eine relativ lange Zeit zu fassen. Und ich finde es so süß, wenn dann manchmal nach einer halben Stunde sich ein Kind meldet und sagt, gibt's Kuschelflosse in echt? Und das ist dann, da denke ich mir so, das ist einfach, also ich merke, dass die Kinder in diese Geschichte eintauchen. Ich gucke ja in die Gesichter der Kinder, während ich lese. Und wenn Herr Kofferfisch dann rumkrummelt, weil er gerade wieder irgendwo dagegen gerumpelt ist, dann gucke ich wirklich in diese kleinen, süßen, funkelnden Augen, die dann auch so grummelig gucken und diese Mimik widerspiegeln. Und dann merke ich einfach, ja, anscheinend sind die Kinder in der Geschichte voll dabei. Und das macht mich ganz glücklich. Und oft kommen auch dann Lehrerinnen oder Lehrer nach der Lesung zu mir und sagen, sie haben ihre Klasse noch nie so lang so sitzen sehen. Und also auch die Klassenkasper nicht. Und das finde ich dann natürlich immer super schön, wenn man das wirklich schafft, dann so Kinder, die auch vielleicht halt eher sportlich aktiv sind, einfach mal eine Zeit für ein Buch zu begeistern.
Ja, ich stellte mir es auch schön vor, wenn man zu den Figuren so Handpuppen oder sowas hätte.
Kriege ich ganz viele Anfragen.
Ja, das wäre wirklich auch eine schöne Sache. Gerade bei dem sprechenden Koffer oder so. Ja. Da kann man sich gut vorstellen, dass man in der Pädagogik arbeiten kann. Gibt es denn Materialien zu deinen Büchern oder sind die nur im Kopf?
Also im Kopf habe ich ganz viele. Sie sind gelistet auf Antolin. Aber es gibt jetzt eben leider keine, weiß zum Beispiel, dass in der Schweiz, ich kriege wahnsinnig viele Anfragen von Grundschullehrern und Lehrerinnen aus der Schweiz, die oft, glaube ich, ein ganzes Schuljahr lang ein Buch als Grundthema machen und dann teilweise auch das Klassenzimmer dekorieren, da kriege ich ganz tolle Fotos. Und die fragen immer wieder, gibt's Stundenpläne, gibt's Puppen, also Handpuppen oder überhaupt Kuscheltiere? Und ich versuche die dann schon immer mit bisschen Material zu füttern. Also ich habe ja Lesezeichen, da kommt jetzt auch wieder meine Designerseele raus, viele Materialien dazu und versorge diese Klassen so gut es geht, aber es gibt keine Unterrichtsmaterialien und es gibt eben auch keine Kuscheltiere.
Da können wir nochmal einen Herrn Kofferfisch einen Auftrag an Magellan geben. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass deine Katzen langsam eifersüchtig werden auf diese vielen Fische. Ich weiß ja, ich habe selber drei Katzen, dass die mit Fischen nur so bedingt klarkommen, dass die vielleicht mal selber gerne ein Buch hätten. Stimmt was an dem Gerücht?
Ja, es stimmt komplett. Und ja, absolut. Also die meine Helfer, wie wir gerade schon gehört haben, die sind natürlich, die lieben Herrn Kofferfisch und Kuschelflosse. Also da wird auch oft geschmust und gekuschelt und dann legen die sich auf die Bücher und auf, also das ist wirklich ganz süß. Aber die haben sich natürlich gewünscht, wenn du jetzt auch ein Katzenmensch bist, dann weißt du, wie das ist. Also die haben sich gewünscht.
Sind schon ein bisschen eitel.
Ja, die sind ein bisschen eitel und sie fanden jetzt schon, dass sie auch eine ganz gute Vorlage wären mit ihren wiederum lustigen Aktivitäten, die sie da so veranstalten in meinem Atelierchen, für eine neue Bücherserie. Und ja, da konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe tatsächlich eine neue Bücherserie jetzt geschrieben, die heißt Der magische Kater Schnurrifluff und beschreibt ein ganz süßes, drolliges Katerchen, das ein bisschen schüchtern ist und auch ein bisschen unsicher ist und sich eines Tages in einer wirklich fremden Welt wiederfindet, völlig unverhofft, in wo der Pfeffer wächst. Und er weiß auch leider gar nicht so richtig, wie und warum er da jetzt ist und findet das ganz, ganz fremd und möchte am liebsten so schnell wie möglich nach Hause in den Wunderwald zurück zu seiner Hexe und dort in sein Katzenkörbchen steigen. Aber das gestaltet sich alles ein wenig schwierig.
Oh ja, Abenteuer sind schön für Katzen, aber das Nachhausekommen umso mehr. Ja, liebe Nina, das klingt nach vielen neuen, blubbernden und schnurrigen Abenteuern, die freilich absolut in keiner Bücherei fehlen dürfen und in jedes Kinderzimmer gehören. Und ich danke dir einfach, dass du heute da warst und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Schnullifluff, was der alles so erlebt und da gibt es bestimmt dann auch Kollegen dazu.
Genau, sehr, sehr gerne.
Ja, vielen Dank dafür. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rezeptideen, Anregungen, Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michael@michaelsbund.de oder besuchen Sie doch einfach mal die Homepage von Nina Müller, www.ninamüller.de. Dort finden Sie alle Bände über Kuschelflosse, wie auch die neuen zu Kater Schnurrifluff. Ich hoffe, Sie haben damit so viel Spaß dabei wie ich. Alles Liebe und Schöne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.